Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Zoom zur Fastenzeit. In dieser Sendung geht es um vergessene Brauchtum in der Fastenzeit. Tod austragen. Am vierten Fastensonntag des Sonntags Latere gibt es mancherorts noch einen Brauchtum, der mit der langsam beginnenden Verjüngungszeit zusammenhängt, das Tod austragen. Obwohl dieses Brauchtum regional sehr unterschiedlich ist, wird doch überall ein Finger aus Stroh oder ähnlichem Material in einem festlichen Umzug durch das Dorf getragen. Dabei werden Lieder gesungen und andere Sprüche aufgesagt. In manchen Gegenden ist mit dem Todaustragen auch ein heischer Brauch verbunden, in dessen Zuge man an den Häusern der Einwohner um eine kleine Gabe bittet. Der Höhepunkt ist das Hinaustragen der Figur aus dem Dorf und die Zerstörung derselbe, zum Beispiel durch Verbrennen auf den Scheiterhaufen. Die Ursprünge dieses Brauchtums liegen im Dunkeln. Möglich ist, dass es sich hierbei um einen alten heidnischen Brauch handelte, der in der Zusammenhang mit dem Frühlingsbeginn stand und den Winter personifizierte. Der Winter wurde gewissermaßen aus einem Dorf hinausgetragen und zerstört. Alle Dämonische und Böse musste dem Guten weichen, das im Frühling und in der wiedererwachsenen Natur seinen Ausdruck fand. Im Zuge der großen Pestepidemien in Europa könnte dieser Brauch neuen Aufschwung erhalten haben. Die Pest, der Schwarze Tod, wurde daher sehr augenfällig aus dem Wohnbereich der Menschen verbrannt. Vielleicht wurde die Tradition auch christlich umgedeutet. Die Evangelien der Fastenzeit weisen auf die Auferstehung Jesu und auf das Ende des Todes hin. Wie zum Beispiel die Erweckung des Lazarus deutlich macht. Möglich, dass man hier einen Anknüpfungspunkt für den Gebrauch des Todesaustreibes sah und das Verbrennen der Todesfigur den Sieg Jesu über den Tod symbolisierte. Eindeutig lassen sich die Spuren der Geschichte nicht mehr zurückverfolgen. Das liegt wohl auch daran, dass hier zwei Traditionen verschmolzen sind und das Todaustragen mit der Austreibung Winters verknüpft wurde. Welches Brauchtum älter ist, lässt sich dabei nicht mehr mit Gewissheit ausmachen. Dass dabei Traditionen mittlerweile zusammengehören, zeigt zum Beispiel ein altes Lied in fränkischen Mundart, in dem es heißt: Der Todsonntag ist Kummer, ei vielleicht Hummer gefunden. Der Todsonntag ist gekommen, wir haben ein Veilchen gefunden. Das Auffinden der Veilchens als Zeichen des Frühlings und der Totensonntag, also der Sonntag des Todesaustragen, hängen hier zusammen. Der Funkensonntag. Als Funkensonntag wird der erste Fastensonntag, der wir vor ein paar Wochen gefeiert haben oder begangen haben, der sogenannte Sonntag in Vacapiti, bezeichnet. Funkensonntag wird dieser Tage deshalb genannt, weil an ihm vielerorts die Funken feuerentzündend wurden und die Menschen mit brennenden Fackeln über die Felder ihrer Dörfer zogen. Wie genau dieser Brauch abläuft, ist wiederum regional verschieden. Teilweise gibt es auch die in der alpinen Gegend verbreitete Tradition, brennende Holzscheiben von den Bergen in die Täler hinabzurollen. Auch das Funkelnschlagen bei dem einen brennenden Holzstangen bis zum Erlöschen geschenkt wird, ist an diesem Tag in manchen Gegenden verbreitet. Der Ursprung dieser Brauchtums liegt wiederum in einem alten Fruchtbarkeitsritual begründet. Der Zug über die Felder soll ihre Fruchtbarkeit wecken, das gerade im Blick auf die beginnenden Frühling von sehr großer Bedeutung war. Im alemannischen Raum ist das Funkenfeuer auch mit den Todesaustragen verknüpft. Hier wird auf die Funkenfeuer eine Strohpuppe, die Funkenhex, verbrannt, die den Tod bzw. den Winter symbolisiert. Auch die Funkenfeuer sind daher ein klassischer Brauchtum, das in engem Zusammenhang mit dem Frühlingsbeginn steht. Aus christlicher Perspektive markieren die Funkenfeuer am ersten Fastensonntag auch den Beginn der Fastenzeit und das Ende der Fastnacht. Freilich ist beides eigentlich mit dem Aschermittwoch verbunden, doch konnten auch hier in früheren Zeiten regionale Unterschiede ausgemacht werden. Vielleicht liegen die Ursprünge der Funkenfeuer auch in ganz profanen Tätigkeiten. Zum Abbrennen der Haufen brauchte man Brennmaterial, das wohl hauptsächlich aus unterschiedlichen Urat bestand. Wenn zum Frühlingsbeginn Haus und Hof gereinigt wurden, gab es wohl manches, was auf dem Holzhaufen landete. Die damals typische Entsorgungsart war eben das Verbrennen. Was später vielleicht tatsächlich die in ritualisierter Form ausgeübt wurde. Der Rosensonntag. Die goldene Rose ist eigentlich kein richtiges Brauchtum, sondern eine päpstliche Auszeichnung. Wohl erstmals um das Jahr 1096 wurde die Auszeichnung verliehen. Bezeugt ist sie jedenfalls für dieses Jahr. Papst Urban II. Schenkte sie zu dieser Zeit dem Graf von Anjou. In späteren Jahren wurde die Anerkennung vor allem jenen zuteil, die sich um den Papst bzw. den Kirchenstaat verdient gemacht hatten. Herrscherinnen und Herrscher, aber auch Städte, Kirche und Wallfahrtsorte wurden durch die Jahrhunderte hindurch mit den goldenen Rose ausgezeichnet. Die Rose selbst besteht übrigens aus vergoldetem Silber, das in Form einer Rosenstrauches gearbeitet ist. Das Innere der Rose ist mit duftendem Öl gefüllt, sodass die Rose des Papstes auch wirklich duftet. Zuletzt hat Papst Franziskus im Juni 2019 die Basilika Unsere Liebe Frau in Sumelu-Swig in Siebenbürgen mit der goldenen Rose geehrt. Was die päpstliche Auszeichnung nun mit der Fastenzeit zu tun hat. Traditionell überreicht der Papst die Rose am vierten Fastensonntag, weshalb dieser auch den Beinamen Rosentag oder Rosensonntag trägt. Auch der Rosenmontag, der zwar der Fastenzeit vorausgeht, hängt damit zusammen. Der Kölner Fastenkommunität tagte seit 1923 immer am Montag nach dem vierten Sonntag, weshalb die Kommuniqué bald den Rosenmontag-Gesellschaft bezeichnet wurde. Das ist vor allem eben in Deutschland oder im Rheingebiet so. Das Ratschen. Die Glocken fliegen in den Karthagen nach Rom, wo sie von Papst gesegnet werden. So erklärt zumindest der Volksmund das Schweigen der Glocken, das mit dem Gloria am Gründonnerstag eingesetzt und bis zu Gloria der Osternacht andauert. Das haben wir in der letzten Woche darüber berichtet. Die von Trauer um den Kreuzigung Jesu getragenen Zeit bis zur Osternacht ist von einer großen Stille geprägt. Alles ist aus der wesentlich konzentriert, weshalb ab dem Gründonnerstag auch auf das Orgelspiel verzichtet wird. Auch die Feierlichkeiten des Glockengeläutes passen nicht in diese Stimmung. Als Alternativ zum Gebetsaufruf, der normalerweise das Glockenläuten bildet, steht in den Karthagen das Ratschen. Mit hölzernen Instrumenten, die hauptsächlich auf das Erzeugen von Lärm angelegt sind, wird manchenorts heute noch durch die Straße gezogen. Dabei werden unterschiedliche Sprüche aufgesagt, mit denen entweder zu Gottesdienst eingeladen oder die Gebetszeit erinnert wird. Ein solcher Vers lautet zum Beispiel: Wir klippern und klappern den englischen Gruß, den jeder katholische Christ beten muss, das Ave Maria Gratia Plena. In einem Gemeinde haben sich auch große Holzratschen erhalten, die sich in den Kirchtürmen befinden. Anstelle der Glocke erklingt in den Karthagen der Lärm der Ratschen vom Turm. Der markante Klang der Holzklappern betont den ersten Charakter dieser Tage. Mitunter heißt es auch, dass laute Geräusche der Ratschen würde an die Schläge erinnern, mit denen Jesus einst ans Kreuz genagelt wurde. Als in allem hat die Tradition des Ratschen vor allem den Hintergrund, jegliche Festlichkeit, die durch das Läuten von Glocken entstehen würde, zu vermeiden und die Traurigkeit zu betonen, von der die Karthage geprägt sind. Heute sind es vielerorts Ministrantengruppen, die den Brauch der Ratschen bewahren und durch die Dörfer ziehen. Oft erhalten sie von den Einwohnern dafür eine kleine Gabe. Machen wir hier nun eine Musikpause und dann kommt noch eine kurze Betrachtung und dann die Sendung Homilie und Gedanken von den Heiligen Josef Maria.
alles ist wie du, denn du bist groß. Denn du bist groß. Denn du bist groß. Denn du bist groß.
Die folgende Betrachtung ist vom heiligen Ambrosius. Er lebte von 340 bis 397, war Bischof von Mailand und Kirchenlehrer. Die Fastenzeit führt zum Wiederaufleben der Taufe. Naaman war ein Syrer und litt am Aussatz und vermochte von niemand gereinigt werden. Da sprach ein Mädchen von den Gefangenen, es sei ein Prophet in Israel, der ihn von der ansteckenden Krankheit des Aussatzes reinigen könne. Vernimm nun, wer jenes junge Mädchen aus dem Gefangenen sei. Es ist die Heidenkirche, das heißt die Kirche des Herrn, die vorher, als sie sich noch nicht der Freiheit der Gnade erfreute, unter der Gefangenschaft der Sünde schmachtete. Auf ihren Rat hörte jenes törichte Heidenvolk auf das Wort der Propheten, an dem es vorher so lange zweifelte, während es jedoch nachher, sobald es glaubte, dasselbe befolgen sollen und jeglicher Sündenbefleckung reingewaschen wurde. Jener Naaman zweifelte wohl, bevor er geheilt wurde. Du bist schon geheilt und darfst darum nun nicht zweifeln. Darum wurde dir vorhin geschärft, nicht nur das zu glauben, was du sagst, damit nicht auch du etwas so sprechen würdest, das nun soll jenes großes Geheimnis sein, das kein Auge sehen und kein Ohr gehört hat und in kein Menschenherz gekommen ist. Aus dem 1. Korinther, Brief, Kapitel 2, Vers 9. Wasser nur sehe ich, wie ich es alle Tage gesehen, das soll mich reinigen. So oft stieg ich hinein und nie war ich rein. Lerne daraus, dass das Wasser ohne den Geist nicht reinigt. Eben darum hast du gelesen, dass die drei Zeugen bei der Taufe es sind, Wasser, Blut und Geist. Aus dem 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 8. Denn wenn du sie auf dem derselben einschränkst, besteht das Sakrament der Taufe nicht zurecht. Was ist denn das Wasser ohne das Kreuz Christi? Ein gewöhnliches Element ohne irgendwelche sakramentale Wirkung. Und umgekehrt ohne Wasser kein Geheimnis der Wiedergeburt. Denn wer nicht wiedergeboren ist aus dem Wasser und dem Geist, kann in das Reich Gottes nicht eingehen. Aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 5. Es glaubt aber auch der Katechumen an das Kreuz des Herrn Jesu, mit dem auch er bezeichnet wird. Doch wenn er nicht getauft wird im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, kann er den Nachlass der Sünde nicht empfangen und das Geschenk der geistigen Gnade nicht ganz in sich aufnehmen. Jener Syrer tauchte siebenmal Kraft des Gesetzes unter. Du aber wurdest getauft im Namen der Dreieinigen Gottes. Du hast den Vater bekannt, sei dessen Eingedenken, was du getan. Hast den Sohn bekannt, hast Heiligen Geist bekannt. Halte Punkt für Punkt an diesem Glauben fest. Der Welt bist du abgestorben und Gott bist du auferstanden. In jedem irdischen Element gleichsam graben und der Sünde gestorben, bist du zum ewigen Leben wieder erweckt worden. Machen wir hier nun noch eine Pause, eine Musikpause, und dann kommt die Sendung Homilien und Gedanken vom heiligen Josef Maria, der Gründer von Opus Dei.
Ihr hört die Sendung Opus Dei, Homilien von Heiligen Josef Maria auf novaradio.ch.
Nun ein paar Gedanken zur Fastenzeit vom Gründer von Opus Dei, den Heiligen Josef Maria. Die Fastenzeit stellt uns heute vor diesen entscheidenden Fragen: Wachse in meiner Treue zu Christus, in meiner Verlangen nach Heiligkeit? Lebe ich großzügig das Apostolat im Alltag, in meiner gewöhnlichen Arbeit, unter meinen Berufskollegen? Christus begegnen, Punkt 9,58. Die Fastenzeit hat begonnen, eine Zeit der Buße, der Läuterung, der Umkehr. Leicht ist diese Aufgabe nicht. Christsein ist kein bequemer Weg. Es ist nicht damit getan, der Kirche anzugehören und dann einfach Jahr um Jahr verstreichen zu lassen. Die erste Bekehrung, ein einmaliger, unvergesslicher Augenblick, in dem wir klar erkannt haben, was Gott von uns erwartet. Ist in unserem Leben, im Leben des Christen sehr wichtig, aber noch wichtiger und schwieriger sind alle anderen Bekehrungen, die der ersten folgen. Und um das Wirken der Gnade in diesen späteren Bekehrungen zu erleichtern, müssen wir die Seele jung erhalten. Denn Herrn anrufen, heilighörig sein, um Falsches in uns zu entdecken und um Verzeihung bitten. Wie könnten wir die Fastenzeit besser beginnen? Wir erneuern Glauben, Hoffnung und Liebe, und daraus erwächst die Besinnung, das Verlangen nach Läuterung. Die Fastenzeit bietet uns nicht nur die Gelegenheit, mehr äußere Werke der Buße zu tun. Blieb es dabei, dann würde uns die tiefe Bedeutung dieser Zeit für das christliche Leben entgehen. Denn diese äußeren Werke müssen, wie gesagt, aus dem Glauben, aus der Hoffnung und aus der Liebe entstehen. Christus begegnen, Punkt 57. In dieser Fastenzeit wollen wir erneut daran denken, dass ein Christ nicht oberflächlich sein darf, auch wenn er ganz mit seiner gewöhnlichen Arbeit beschäftigt ist, mit Aufgaben überhäuft und in dauernden Anspannung wie alle anderen Menschen, muss der Christ zugleich doch ganz in Gott geborgen sein, da der Kind Gottes ist. Die Gotteskindschaft ist eine herrliche Wahrheit, ein tröstliches Geheimnis. Sie erfüllt ganz unser inneres Leben, denn durch sie lernen wir, mit unserem himmlischen Vater umzugehen, ihn kennenzulernen, ihn zu lieben. Sie gründet unseren inneren Kampf auf die Hoffnung, und sie ist es schließlich, die uns die vertrauensvolle Einfachheit kleiner Kinder schenkt. Mehr noch, gerade weil wir Kinder Gottes sind, schauen wir mit Liebe und Bewunderung auf alle Dinge, die aus der Hand des göttlichen Vaters und Schöpfers stammen. Auf diese Weise leben wir kontemplativ inmitten der Welt und lieben diese Welt. Die Liturgie der Fastenzeit verdeutlicht die Folgen der Sünde Adams im Leben der Menschen. Adam wollte kein guter Sohn Gottes sein und lehnte sich gegen ihn auf. Gleichzeitig hören wir aber auch ständig den Widerhall des Felix Culpa, selige glückbringende Schuld, das die ganze Kirche in der Osternacht singen wird. Als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt, damit er den Frieden wiederstelle. Der Sohn erlöste uns Menschen von der Sünde. Ut adoptionem filurum experimentums, damit wir Kinder Gottes würden, befreit von der Sünde und befähigt zur Teilnahme am Leben des heiligsten Dreifaltigkeit. Und so hat er diesen neuen Menschen dieses Profpreises der Gotteskinder, befähigt die gesamte Schöpfung von der Unordnung zu befreien und die Christus all zu erneuern, der alles mit Gott versöhnt hat. Zeit der Buße also. Aber wie wir sehen, ist dies nicht Negatives. Die Fastenzeit wird gelebt sein aus dem Geist der Kindschaft, den Christus uns begegnet und der in unserer Seele lebendig ist. Der Herr ruft uns, damit wir uns mit dem Wunsch nähern, ihm gleich zu werden. Nimm Gott zu Vorbild als seine geliebten Kinder. Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1. So können wir demütig, aber kraftvoll an den göttlichen Plan mitwirken, zu einem, was getrennt ist, zu retten, was verloren ist, zusammenzufügen, was durch den sündigen Mensch aus den Fugen geraten ist, zu einem guten Ende zu führen, was verfahren ist und die gottgewollte Eintracht der ganzen Schöpfung wiederherzustellen. Christus begegnen, Punkt 65.
Ihr habt die Sendung Opus Dei, Homilien von Heiligen Josef Maria auf novaradio.ch gehört.
Dass ich schwach bin, denn das macht mich erst stark. Und nachts, wenn ich doch wach lieg, zeigst du mir den neuen Tag, gibst mir immer wieder Hoffnung, fängst mich auf, weil es Liebe ist. Weil du Liebe bist. Wenn ich vor einem Riesenberg stehe, sagst du mir, wir gehen darauf. Wenn ich durch ein tiefes Tal gehe, du baust mich wieder auf. Und ich gebe dir mein Leben, geb dir mein Wort, weil es Liebe ist, weil die Welt ohne dich so dunkel ist. Mein Licht, du scheinst, weil es Liebe ist, weil du Liebe bist, du bist die Liebe. Deine Augen schön, obwohl ich schlecht geträumt habe. Da waren Armeen, um dich zu stehlen. Sie versuchten es mit Waffen, mit aller Gewalt. Doch das geht nicht, weil es Liebe ist, weil die Welt ohne dich so dunkel ist. Du bist mein Licht, du scheinst. Weil es Liebe ist, oh, weil du Liebe bist, und weil du die Liebe bist, oh, 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 oh.
Sie hören die Sendung Betrachtungen auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Sendung Betrachtungen, heute geht es um die geistliche Leitung mit dem Untertitel Nur im Glauben können die Gestalt Christi wahrnehmen. Eine rein irdische Sicht macht blind. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, lesen wir in der Eröffnungsfeier der heutigen Messe. Die Worte des Psalms wollen uns einstimmen auf das Evangelium des Tages, das über den Besuch des Herrn in der Synagoge von Nazareth berichtet. Wir lernen aus dem Verhalten der Zuhörer, dass eine fruchtbare Begegnung mit dem Herrn nur in die Lauterkeit des Geistes möglich ist. Der Herr hatte in vielen Dörfern und Städten Galliens gepredigt. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Hier kennen ihn alle als den Sohn Josefs und Marias. Am Sabbat ging er wie gewohnt in diese Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Lukas deuten all das Wissen, sie nicht aus dem Wesen der Seele heraus, sondern stets nur durch Äußerungen und Reaktionen. Der Teufel ist außerstande, unsere Freiheit Zwang anzutun, um sie unter das Böse zu beugen. Alles versucherische Einwirken böser Mächte bleibt wirkungslos, wenn der Mensch nicht zustimmt, wenn er sich nicht von Gott abkehrt, in sich verkrampft und den Bösen zu verwendet. Die rechte Haltung des Menschen dem Teufel gegenüber ist nicht dunkle Angst, sondern demütige Liebe zu Gott. Denn nach einem Wort der heiligen Pfarrers von Ars ist der Teufel nichts anderes als ein riesiger, festgebundener Hund, der an der Kette zerrt und viele Lärm macht, aber nur den Beist, der sich ihm alles sehr nähert. Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, machen wir hier eine Musikpause und dann kommt noch die Sendung Opus Dei.
Thank you.
Sie hörten die Sendung Betrachtungen auf novaradio.ch. Sie hören die Sendung aus dem geistlichen Schatz des Opus Dei auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der Sendung Opus Dei fahren wir fort um Vorstellung der Personalprälatur. Heute zwei Punkte: können dem Opus Dei Weltpriester anhören und können Nicht-Katholiken und Nicht-Christen der Prälatur anhören. Den ersten Punkt wegen der Weltpriester. Weltpriester, die durch die sogenannte Inkarnation ein Bistum zugeordnet sind, können der Prälatur nicht angehören. Sie haben aber die Möglichkeit, sich der Priestergesellschaft vom Heiligen Kreuz anzuschließen. Einer mit dem Opus Dei untrennbaren verbundenen Vereinigung. Die Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft verändert ihre Stellung im Bistum nicht. Sie gehören weiterhin dem Klerus ihrer Diözese an und unterstehen unverändert ihrem Bischof. Sie verpflichten sich, die Heiligkeit gemäß dem Geist des Opus Dei in der Ausübung ihrer Priesterlichkeit Aufgaben zu suchen und besonders auch in der tiefer Einheit mit dem eigenen Bischof und den anderen Priestern zu leben. Nun zum Thema: können Nicht-Katholiken und Nicht-Christen der Prälatur angehören? Nicht-katholische Christen und Angehörige anderer Religionen können der Prälatur nicht angehören. Sie können jedoch, wenn sie dies wünschen, als Mitarbeiter an den Aufgaben des Opus Dei mitwirken. Die Mitarbeiter des Opus Dei beten für die Prälatur und unterstützen mit ihrer Arbeit oder ihren Spenden die Bildungs- und Sozialwerke, die Mitglieder in aller Welt führen. So gibt es orthodoxe, anglikanische, lutheranische, reformierte und evangelisch-freikirchliche Christen, aber auch Juden, Muslime, Buddhisten sowie Religionslose, die dem Opus Dei als Mitarbeiter helfen. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für heute. Wir hören uns spätestens am Freitag in der Sendung Cut News oder dann erst in einer Woche wieder in diese drei Sendungen Fastenzeit, Betrachtungen und Opus Dei. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und wünscht in jedem Haushalt Gottes Frieden. Thank you.
We must.